Moin, moin, einen wunderschönen guten Morgen. So, offensichtlich, ganz Deutschland ist im Pfingsturlaub, ihr seid in der Kirche. Das ist was Großartiges. Da haben wir etwas gemeinsam. Und das liegt auch daran, dass ich dieses Jahr nicht so gut geplant habe. Mir ist das komplett entfallen, dass das erste Mal seit 60 Jahren in Nordrhein-Westfalen es Pfingstferien gibt. So, das ist was sehr Gutes. Aber es ist auch was sehr Gutes, wenn wir im Haus Gottes sind, wenn wir das Wort Gottes hören und da am Start sind. Hey, sag doch nochmal deinem Nachbarn, siehst besser aus als letzte Woche. Irgendwas Gutes. Hab ich gar nicht erwartet, dass du gut aussiehst. Wenn du aus diesem Raum rausgehst, dann findest du dort einen Tisch, da liegen drei Ressourcen drauf. Die, wenn ich dran denke, bringe ich die manchmal mit, manchmal vergesse ich das auch. Da sind zwei Bücher von mir drauf. Das eine Buch, das geht nur darum, wie kann ich Menschen in Kontakt mit Jesus Christus bringen. Das habe ich mit einem Freund von mir geschrieben. Und davon gibt es noch sagenhafte drei Bücher. Eins ist hier, zwei liegen draußen. Und wenn du Bock hast, darfst du dir für 10 Euro das gerne mitnehmen. Das zweite ist Aufbruch in dein verheißenes Land. Ich sag's mal so, wenn du die Predigt heute magst, dann solltest du das Buch kaufen. Wenn du die Predigt nicht magst, lass es da, das macht keinen Sinn. 5 Euro darfst du gerne mitnehmen. Und dann habe ich die aktuelle Lobpreisscheibe meiner Kirche dabei. Richtig, richtig, richtig guter deutscher Worship. Bisschen was von der Elevation Church, falls das jemandem was sagt. Richtig coole Scheibe. Treff immer wieder Gemeinden, die sagen, hey, wir sind da mit am Start, wir haben diese Lieder mit eingebaut, die darfst du sehr gerne für 10 Euro mitnehmen. Und weil ich an das Prinzip von Großzügigkeit glaube, ist die Frage, wer hat heute den längsten Weg auf sich genommen, um heute in der Kirche zu sein? Okay, Kilometer, lass mal raus. 80, ein Weg. Okay, ich bin noch ein bisschen länger gefahren, ich nehme die CD mit, dankeschön. Nein, dann solltest du unterwegs unbedingt irgendetwas Gutes hören. Und fangen kann sie auch noch. Das ist gut. Dann habe ich noch eine Bitte an euch. Ich mag das, wenn wir auf das Wort Gottes reagieren. So, und wenn du irgendeinen Satz gut findest heute Morgen, dann könntest du zwischendurch sagen, gar nicht so schlecht. Amen darfst du auch sagen, aber nur, wenn du 30 Jahre gläubig bist. Wenn du das überschritten hast, darfst du Amen sagen. Es reicht aber auch, wenn du sagst, ja, come on, das ist richtig gut. Irgendetwas, weil ich glaube, das macht was mit uns, wenn wir ein Ja und ein Amen finden zu dem, was Gott gesagt hat. So, das kann man auch cool machen. Man kann auch Amen sagen, weil Amen ist eigentlich die biblische Bedeutung. Ja, so ist es. Du kannst aber auch einfach sagen, ja, es geht einfach darum, es geht ja nicht um ein Ritual, du darfst es auf jeden Fall machen, weil ich habe festgestellt, wenn Leute mitgehen, predige ich besser, wenn sie nicht mitgehen, dann bringen wir das irgendwie nach Hause und wenn Leute etwas empfangen, dann sieht man das an ihrem Gesicht. So, falls du nichts empfängst, schau trotzdem nett und lieb, so als wenn du gläubig wärst. Weil ich bin viel zu sensibel, wenn du böse guckst, dann predige ich schlecht, dann guckst du noch böser und dann gehen wir alle nach Hause und denken, meine Güte, wo ist mein Sofa? Ich muss mich erstmal erholen von der Kirche. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Und ich mag es immer ein bisschen unkonventionell, das liegt vielleicht daran, dass ich Ostfriese bin. Wenn du während der Predigt denkst, hat er das gesagt, wahrscheinlich hat er das gesagt, dann buch das darunter ab. Und deswegen bin ich auch so frei und predige an Pfingsten, nicht über Pfingsten. Weil das machen immer alle und ich predige immer gerne außerhalb von Pfingsten über Pfingsten, weil ich glaube an Pfingsten, aber ich mag es einfach gern ein bisschen anders. So, nächstes Jahr ist es wieder bestimmt Predigt zum Thema Heiligen Geist, ist in meiner Kirche heute auch so, aber ich bin ja weg und kann mich außerhalb des Rahmens bewegen. So, und dann brauche ich noch Folgendes. Ich brauche deine Fantasie heute Morgen. So, du musst damit gedanklich reingehen. Alle Bücherleser, für die ist das ein bisschen einfacher, weil wenn du gerne Bücher liest, dann hast du dir das angewöhnt, dass du in einer Geschichte gedanklich mit drin bist. Und das ist was sehr Gutes. Und kennst du das Phänomen, du hast das Buch gelesen und dann schaust du den Film an und dann bist du enttäuscht? Du wärst nicht enttäuscht, wenn du nur den Film geguckt hättest. Warum bist du enttäuscht? In der Regel sind das gute Verfilmungen, weil du in deiner Fantasie dir das ganz anders ausgemalt hast. Da sahen die Leute anders aus, da roch es anders, es war anders. Und der Regisseur, der hat es eben anders verfilmt. Und deswegen brauche ich heute deine Fantasie. Falls du keine Bücher liest, guter Tipp, every leader is a reader. So, gewöhnst dir an, Bücher lesen kann man sich angewöhnen. Wenn du das nicht schaffst, dann hör Bücher, Podcast, irgendetwas. Bring dich selber dahin, dass du gute Sachen denkst, weil das ist gar nicht so einfach. Das Gehirn arbeitet den ganzen Tag. Du hast jeden Tag Hunderttausende von Wahrnehmungen und Impulsen. Und wir müssen das ein bisschen steuern und ordnen, weil das ist gar nicht so einfach. Gut, also, seid ihr da? Ich gehe mit euch in ein Bibeltext rein und im Laufe des Textes werde ich etwas dazu sagen. Wir werden eine Menge Spaß dabei haben und im zweiten Teil der Predigt werde ich dir erklären, was hat das mit dir zu tun. Okay? Gut. Ready. Wir starten in Matthäus 14, Vers 26. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Lass es da mal kurz stehen bleiben. Also, ich brauche eure Fantasie. 11 Männer sind im Boot. Eigentlich waren es 12, aber Judas habe ich schon mal ausgeklammert. Er ist später ausgestiegen, also überhaupt aus dem ganzen Ding. 11 Männer sitzen im Boot und Jesus sagt, hey, ihr fahrt schon mal los. Alles ist im Lot, auf dem Boot, sehen wir es wie eine Kleingruppe, die einen Ausflug macht. 11 Männer, Frauen waren in dem Fall nicht dabei. 11 Männer sind unterwegs, sie sind auf dem Wasser. Das Wasser wird ein bisschen unruhig, aber sie sind noch ganz cool. Das ist die Regel Nummer 1 für Männer, wir haben alles im Griff. Wir sind cool. Absolut. Diese coolen Männer, die sich auch bemühen, sehr cool zu sein, erleben jetzt etwas, dass in etwas Entfernung an ihrem Boot ein leuchtendes Wesen vorbeigeht. Und das ist der Moment, wo die Coolheit nicht mehr greift und nicht mehr packt, sondern sie bekommen Angst und sie denken, es ist ein Gespenst. Interessante Theologie. Es ist ein Gespenst, riefen sie und sie schrien vor Angst. Kannst du dir 11 beziehungsweise 12 Männer vorstellen, die im Boot sitzen. Das sind Leute, die haben alles im Griff. Das sind taffe Leute, die sind nicht weichgespült. Und sie rufen kollektiv irgendwelche Dinge, die etwas mit Angst zu tun haben. 12 Männer im Boot schreien vor Angst. Kannst du dir das akustisch ein bisschen vorstellen? So, ah! Genau. Jesus sieht das, seine Jungs schreien vor Angst und die Bibel sagt uns, aber Jesus sprach sie sofort an. Also sofort, nachdem sie vor Angst schrien, sprach er sie an. Ich habe mich gefragt, warum hat er sie sofort angesprochen? Ich erkläre das therapeutisch, wenn du zu lange Angst hast, wird daraus ein Trauma und dann kommt Panik und das ist ganz schwer zu therapieren. Und Jesus spricht sie sofort an, stoppt diesen Angstreflex und er sagt ihnen, erschreckt nicht. Luther sagt, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und ich sehe jetzt diese 12 Männer. Oh. 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 Alter Schwede. Jesus macht das nie wieder. Jetzt ist es auch ruhig. Jetzt denken sie schon ein bisschen, oh, hätte ich mal nicht so gekreischt. Hätte ich mir doch denken können, das war Jesus, aber keiner sagt was. Da sagte Petrus, wenn mir einer die Frage gestellt hätte, also so, ich kenne den Text nicht, aber ich kenne alle anderen Texte aus dem Neuen Testament, alle sind jetzt ruhig, es ist auch ein bisschen peinlich, weil sie alle vor Angst geschrien hatten und dann war es doch Jesus und so weiter. Wer wird etwas sagen? Ich will dir etwas sagen. Ich hätte auf eine Person gewettet. Petrus. Warum hätte ich darauf gewettet, dass Petrus etwas sagen wird? Das kann ich dir erklären. Eines Tages ist Petrus mit zwei anderen Leuten, sie sind zu dritt, sind sie auf einem Berg, der sogenannte Berg der Verklärung. Das ist richtig special. Die anderen neun durften nicht mit. Also es fühlte sich für die neun bestimmt nicht gut an. Ihr bleibt schon mal hier, ich nehme drei mit. Und die anderen 120, die waren gar nicht an Bord. Die konnten dann nachher lesen, was dort passiert ist. Auch nice to have. So, aber manchmal ist das so. Und wenn du zu diesen dreien gehörst, die Jesus mitnimmt, dann wäre das so ein Moment, wo du sagst, ja, das ist was Gutes. Da freue ich mich drüber. Und schickst noch eine SMS an die anderen und sagst, hi, wir sind gerade auf dem Berg, alles super hier. Und dann passiert etwas. Auf diesem Berg kommt die Wolke der Herrlichkeit, die Shekinah-Herrlichkeit auf Jesus. Ich versuche das zu erklären für Leute, die das nicht verstehen. Es ist sowas wie, der himmlische Scheinwerfer wird brutal auf Jesus geleuchtet. Und es ist klar, einer steht im Mittelpunkt, Jesus. Es ist übernatürlich hell, es ist absolut abgefahren. Und dazu kommt noch Folgendes. Mose und Elia erscheinen. Und jetzt versucht euch mal in einen Juden hineinzuversetzen. Die Shekinah-Herrlichkeit, der Messias, der größte Prophet und der, der die Tora von Gott empfangen hat, Mose. Ehrlich, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Danach wird es nicht mehr besser. Mehr geht nicht. Das ist ein Moment, wenn du da dabei sein darfst. Das ist, du bist einer von Millionen. Das ist der absolute Hammer. Und das ist der Moment, da sagst du einfach nichts. Verstehst du? Da kannst du Folgendes machen. Du darfst niederknien, du darfst beten, du darfst das machen, du kannst alles machen. Aber in dem Moment, wo Jesus in der Herrlichkeit Gottes steht, wo Mose und Elia da sind, da machst du einfach nichts, oder? Das ist einfach anbeten, ruhig sein und einfach denken, ist das abgefahren? Das werde ich meinen Enkel erzählen. Inmitten dieser Situation sagt Petrus, ich habe eine Idee. Wir könnten Folgendes machen. Wir bauen drei Hütten. Eine für Mose, eine für Elia und noch eine für den Messias. Wie findet ihr das? In diesem Moment ist das deutsche Wort Fremdschämen geboren worden. Hängst Alter, halt doch deine Klappe. Das ist nicht der Moment. Und ich meine, die kommen aus der Herrlichkeit, Straßen aus Gold, ewiges Leben und du willst ihnen eine Hütte bauen. Wow, das ist bestimmt so ihre Liga. Du sagst einfach nichts. In einem anderen Moment sagt Jesus, ich werde jetzt nach Jerusalem gehen. Und wenn ich nach Jerusalem gehe, da werde ich leiden und da werde ich sterben. Und ich werde in die Hände der Nationen überliefert werden. Und alle sind geschockt und schockiert auf einer menschlichen Ebene, weil Jesus war ihr Herr, ihr Freund, ihr Retter, der Messias. Das passte nicht in ihre Theologie. Der Messias kann nicht sterben und Jesus ist unser Freund, der sollte nicht sterben. Wir lieben ihn und Petrus denkt, ja, was passiert eigentlich mit mir, wenn er stirbt? Ich dachte, ich habe den Schlüssel des Himmelreichs und ich werde sowas wie, klar, Jesus ist der König, aber ich werde sowas wie Premierminister. Ich habe hier eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Wenn der weg ist, dann habe ich ganz schlechte Karten. Ich habe eigentlich alles darauf gesetzt. Was wird mit mir? Und Petrus überlegt, ich könnte mal Jesus was sagen. Die Bibel sagt uns, dass Petrus Jesus beiseite nimmt. Heute würde man sagen, Life-Coaching. Und sagt, Jesus, pass mal auf. Also das letztens mit der Bergpredigt. Jesus, das war der Hammer. Also ehrlich, als du von den Blumen auf dem Feld sprachst, so wie Gott uns kleiden wird, meine Frau war total begeistert. Das war der Hammer, wie die Blumen. Und als du das mit den Feinden sagtest, boah, das klang vorausschauend so schon wie Mahatma Gandhi und Martin Luther King, voll die Gewaltlosigkeit, und selbst die Hartgesottensten unter uns, die hatten Tränen in den Augen. Und als du dann noch sagtest, Gott wird uns versorgen, das hat alles geboostet, das war der Hammer. Und dann hast du auch noch Brot und vermehrt und Wunder. Hammer. Jesus, awesome. Aber, also du weißt ja, man fängt immer erst positiv an. Es gibt Optimierungspotenzial. Wenn du so von Leiden und Sterben sprichst, weißt du, das setzt die Leute so unter Druck. Das fühlt sich auch nicht so gut an. Also wir wollen auch, dass die Leute mit so einem Schakka rausgehen, weißt du, so, yeah, baby. Und lass das mal lieber. Und Jesus schaut Petrus an und er sagt, weiche hinter mich, Satan, du denkst menschlich, du denkst nicht das, was Gott denkt. Wir heute wissen, wäre Jesus nicht gestorben, wären wir nicht gerettet. Wären wir nicht errettet, hätten wir kein ewiges Leben, hätten wir keine Vergebung unserer Schuld, hätten wir keine Hoffnung, wir wären immer noch in unseren Zwängen und Bindungen und Belastungen und Sünden und was auch immer. Das wäre das Schlimmste gewesen überhaupt, wenn Jesus das nicht getan hätte. Und Petrus sagt, nee, das geschieht dir nur nicht. Völlig konträr zu dem, was Gott gedacht hat. Riecht ihr so ein bisschen, warum ich denke, alle waren ruhig. Sind wir wieder im Boot? Alle waren ruhig. Puh, oh, Gott sei Dank, Jesus. Oh. Da sagte Petrus. Ich verrate dir was. Jede Gemeinde hat einen Petrus, jedes Team hat einen Petrus. Und Petrus ist großartig. Jesus will Petrus dabei haben. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Wenn ich daraus einen Film hätte drehen müssen, wäre das in dem Moment der Moment gewesen, wo ich als Regisseur gesagt hätte, stopp! Gesagt, Petrus, hör mal zu. Erst schreist du wie ein Mädchen, weil du denkst, das ist ein Gespenst. Dann merkst du, das ist Jesus. Dann sagt Jesus, fürchte dich nicht, ich bin's. Und dann sagst du, Herr, wenn du es bist, was hast du daran nicht verstanden, was Jesus eben sagte? Hallo, ist jemand zu Hause? Mr. McFly, das ist für die Älteren unter uns. Ist jemand zu Hause? Petrus! Das ist der falsche Moment zu sagen, Herr, wenn du es bist. Wenn er gerade gesagt hat, ich bin's, dann sagst du einfach, yeah, und super, das ist der Hammer, du bist es. Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Jetzt wäre ich zu Jesus gegangen, Coaching, und hab bitte im Kopf, ich mal das gerne aus, damit ich eure Aufmerksamkeit habe. Hab bitte im Kopf, Jesus braucht kein Coaching. Jesus braucht keine Beratung. Jesus braucht keine Kleingruppe. Jesus braucht keine Seelsorge. Jesus braucht keine Therapie. Die Bibel sagt, wer ist des Herrn Ratgeber? Ich brauche all das, weil der Unterschied zwischen Jesus und mir ist, ich bin ein Mensch und ich bin nicht der Sohn Gottes. Ich brauche Seelsorge, ich brauche Ratgeber, ich brauche Begleitung, ich brauche Leute, die mir helfen, Schritte zu gehen im Glauben. Jesus braucht das nicht. Aber tun wir mal so, als wenn ich Jesus jetzt coachen würde. Hätte ich gesagt, Jesus, pass auf, du weißt ja, das ist Petrus. Kennst du doch, Petrus, unser Petrus. Und wenn der jetzt auf dem Wasser läuft, verstehst du, der kann da nicht mit würden wir in Norddeutschland sagen. Der kann da nicht mit umgehen, wenn der auf dem Wasser, der ist charakterlich nicht so weit. Und überhaupt, wenn der auf dem Wasser geht, was bringt uns das? Haben die Hungernden was davon? Nein. Ist die Gemeindekasse voller? Nein. Das bringt nicht viel. Der bringt das und läuft auf dem Wasser und ist bei dir und macht ein Selfie und postet das. Jesus und ich auf dem Wasser. Betonung, ich und Jesus. Lass den mal einfach im Boot. Und Jesus sagt, komm. Genau das Gegenteil von dem, was ich ihm raten würde. Komm. Und jetzt sind wir wieder im Boot. Und Petrus denkt, Schiete. Entschuldigung. Meine Zunge war wieder schneller als mein Gehirn. Hast du das auch schon mal festgestellt? Du sagst was und während du es sagst, würdest du es gerne wieder auffangen und sagen, oh, erst denken, dann reden. Petrus, erst reden, dann denken. Jesus sagt, komm. Und jetzt sitzen da die anderen 11 und Petrus, alle gucken jetzt Petrus an. Kennst du diesen Moment, wo dich alle angucken? Und Petrus denkt, nein. Aber das würde er jetzt nicht sagen, weil dann wäre er blamiert. Und die anderen denken, Halleluja. Der positivste Gedanke wäre, endlich wird er getauft. Ich meine, so richtig. So ganz nass. Und der eine denkt, ah, Petrus, kennst du schon den neuesten Taucherwitz? Der geht so, was sagt ein Taucher als letztes? Blub, blub. Und die anderen denken, tja, Petrus, was hast du nun davon? Husch. Ciao. Judas als Kassierer denkt anders, denkt, ah, ist das eigentlich eine Dienstreise, wenn der jetzt auf dem Wasser läuft? Also wenn das jetzt, wenn sein Kleid da schmutzig wird und die Reinigung, bezahlen wir das aus der Gemeindekasse oder ist das Eigenverschulden? Ich meine, Jesus hat ihm einen Auftrag gegeben, da war ein Mandat, das könnte man so abrechnen, aber ist auch blöd, dann fehlt uns das Geld wieder, ich wollte ja auch noch was rausnehmen. Und ich sehe so Johannes so in der Ecke. Nee, nicht Johannes. Johannes war cool an dem Tag. Thomas, der Zweifler, der denkt, ich weiß nicht, das ist nicht vom Herrn. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist. Auch Elia ist nicht um Wasser rumgelaufen. Der hat Feuer gemacht und so, aber Wasser und so. Nee, überhaupt, mich hat hier wieder keiner gefragt. Ich fühle mich gar nicht abgeholt und einbezogen auch. Nee, und hier ist Petrus. Und er muss jetzt raus. Und ich weiß ja nicht, wie das ging. Die Bibel berichtet uns das nicht. Ist er jetzt aus dem Boot raus und dann war schon fest der Boden und er sagt, oh, hält? Ah, super. Oder was wahrscheinlicher ist, es war kein fester Boden und solange er am Boot sich festhielt, hielt auch der Boden nicht. Und in dem Moment, wo er loslässt, hat ihn das Wasser getragen. Wir wissen das nicht, aber auf jeden Fall, er läuft ein paar Meter auf dem Wasser. Und kannst du dir vorstellen, was sein Gehirn in Sekundenbruchteilen an Gedanken und Gefühlen ausspuckt? So, Kleinhirn an Großhirn, was machst du da? Ich laufe auf dem Wasser. Kleinhirn an Großhirn, hast du denn in der Schule nie aufgepasst? Nee, habe ich nicht. Man kann doch nicht auf dem Wasser laufen. Ah, jetzt wo du sagst. Und die Bibel sagt uns, Folgendes passiert. Als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich, er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich! Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Also ist gut, ne? Jesus lässt uns nicht absaufen, selbst wenn wir ungläubig sind. Aber er war gar nicht ungläubig. Das war ja meine Interpretation. Jesus sagt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und ich habe gedacht, das ist crazy. Der läuft ein paar Meter auf dem Wasser. Ich sag's mal ganz platt, das ist mehr, als was du jemals auf dem Wasser gelaufen bist. Also versuch mal, auf dem Wasser zu laufen. Ich hoffe, du kannst schwimmen. Oder Gemeindeausflug. Alle stehen an der Reling. Bei drei! Der lief ein paar Meter auf dem Wasser und Jesus sagt, du Kleingläubiger. Wenn ein Kleingläubiger auf Wasser laufen kann, was wäre dann erst, wenn er ein Großgläubiger wäre? Kann der denn fliegen oder was ist das, du Kleingläubiger? Ich denke, ich wäre auch gern ein Kleingläubiger in dem Sinne. Dann könnte ich schon mal auf Wasser laufen, zumindest ein paar Meter. Warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Ende der Geschichte. Aber was wollte ich jetzt sagen, außer dass ich eure Fantasie anregen wollte? Außer, ich kann dir eins sagen, wenn du das nächste Mal diesen Text liest, wirst du an diesen heutigen Gottesdienst denken. Und wir sammeln nochmal schnell eine Sonderkollekte, das ist ja Scherz. Was will Gott dir sagen? Und das ist jetzt der nächste Gedanke. Was will Gott dir sagen? Nun, ich denke, wir alle sind uns einig, normalerweise kann man nicht auf Wasser laufen. Also das ist ein Naturgesetz. Man kann nicht auf Wasser laufen. Punkt. Aber offensichtlich kann man manchmal etwas tun, was man normalerweise nicht tun kann, wenn Jesus das gesagt hat. Das gilt dann auch nicht für alle Ewigkeit und für alle Zeit, sondern normalerweise kann man nicht auf Wasser laufen. Aber wenn Jesus etwas sagt, dann kann man etwas tun, was man normalerweise nicht tun kann. Got it? Okay. Wasser trägt nicht, aber wenn Jesus etwas sagt, dann kann man etwas tun, was man normalerweise nicht tun kann. Und jetzt passiert Folgendes. Ich nehme euch mal zurück in, irgendwann habt ihr eine Entscheidung getroffen, ich will ein Jünger von Jesus werden, auf gut Deutsch heißt es ein Schüler von Jesus. Ich will von Jesus lernen. Also ein Christ ist jemand, der lernt von Jesus, wie man lebt. Das ist ein Schüler. Und ein Schüler ist ja per se nicht fertig. Weil wenn du fertig bist, bist du kein Schüler mehr. Per se bedeutet das, wir lernen ein Leben lang von Jesus Christus, wie man lebt. Es gibt auch noch andere Bereiche, er ist unser König, er ist unser Herr. Aber ein großer Bereich ist, wir lernen von Jesus, wie man lebt. Und jetzt sagt uns die Bibel Folgendes, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Das heißt, ein Ding, wie wir lernen müssen zu leben, ist im Vertrauen, ein anderes Wort für Glauben. Gott möchte also, dass wir im Vertrauen auf ihn leben. Das begeistert Gott richtig dolle, weil stell dir einmal vor, ein Engel muss nicht glauben, er sieht. Wir alle glauben. Wir glauben an jemanden, den wir nicht sehen. Wir glauben an jemanden, den wir nicht anfassen können. Und wir glauben an jemanden, der auch noch möchte, dass wir unser ganzes Leben ihm zur Verfügung stellen und dass wir ihm vertrauen. Und was sehen wir? Nichts erstmal. Klar, wir haben den Heiligen Geist, wir haben das Wort Gottes, aber Tatsache ist, jeder von uns hat sich doch schon mal gefragt, habe ich einen an der Waffel oder nicht? Also ich habe mich da schon mal gefragt. Wer nie Zweifel hat, möge mir die Hände auflegen. Aber ich bin jetzt als Schüler von Jesus gefragt, er will mir Vertrauen beibringen. Wenn der Himmel eine Währung hätte, hat er nicht, aber wenn er eine Währung hätte, dann wäre das Vertrauen. Das ist wie, in Deutschland ist unsere Währung Euro. Also ich gehe in einen Laden und ich gebe jemanden Euros und er gibt mir sein Produkt. Weil das ist die Währung. Ich kann jetzt nicht zu ihm sagen, hör mal zu, ich habe noch ein paar Slotti von meiner letzten Polenreise. Der sagt, ich will keine Slotti, ich will Euro. In Deutschland ist die Währung Euro. Und wenn du keinen Euro hast, dann gibt's das nicht. Wenn es im Himmel eine Währung gäbe, und versteht das bitte nicht mechanisch, weil Vertrauen ist ein Beziehungsvokabel, kein System. Wenn es im Himmel eine Währung gäbe, dann wäre das Vertrauen, dann wäre das Glauben. Also Gott will uns Vertrauen und Glauben beibringen. Und jetzt passiert Folgendes. Gott trifft auf eine Gruppe von Menschen, nämlich wir Deutschen. Und mit Deutschen meine ich nicht nur Leute, die hier geboren sind, sondern Leute, die unser Mindset aufgegriffen haben. Du kannst Afrikaner sein, bist in Deutschland geboren und du bist von deiner Mentalität her deutsch. Und das hat ganz viele gute Seiten, weil wir bauen die besten Autos und wir haben die besten Stadien und wir haben die besten DIN-Normen. Deutsch sein ist großartig und wir sind pünktlich, also theoretisch, aber wir sind auf jeden Fall pünktlicher als die anderen. Manchmal hat man ja das Gefühl, Pünktlichkeit ist die 10. Frucht des Geistes. Der Geist Gottes schenkt Liebe, Freude, Frieden, Pünktlichkeit. Okay. Bist du irgendwo anders auf der Welt, dann stellst du fest, also diese Frucht ist hier gar nicht vorhanden, nicht mal in Ansätzen. Wir haben ja auf jeden Fall ein bisschen schon was davon. So, jetzt kommen wir ins Reich Gottes und wir sind Deutsche mit allen Stärken und mit allen Schwächen. Und jetzt stelle ich fest, ich liebe Sicherheit, du auch? Wir Deutsche sind verrückt nach Sicherheit. Du kannst in Deutschland nicht mal ein Haus besitzen, ohne eine Brandversicherung zu haben. Das ist per se nicht erlaubt. Das ist nicht deine Entscheidung. Der Staat hat das für dich entschieden. Und ich sage auch nicht, dass das falsch ist. Ich freue mich, dass ich Deutscher bin. Sicherheit. Und bist du schon mal einem Versicherungsmakler gegenübergetreten? Und wenn das einer von euch ist, bitte jetzt weghören. Zur Not vergeben, 70 mal 7. Ich reiz das auch nicht aus. Ich mache das nur einmal. So, dann denkst du, was alles passieren könnte? Der Himmel könnte mir auf die Decke fallen. Hat schon Obelix mächtige Ängste gehabt. Die Welt könnte morgen untergehen. Eine Sturmflut könnte kommen. Die See könnte überlaufen. Ich könnte auf einer Bananenschale ausrutschen. Und meine Kinder, was könnten meine Kinder nicht alles an Unfug machen? Und hast du auch dieses Bild im Kopf, wenn du Kinder hast, hier ist ein Lederball. Und dann kommt dein Junge und denkt, ich will mal ordentlich Fußball spielen. Und dann kloppt er gegen den Lederball und voll in die Scheibe vom Nachbarn. Und die regen sich alle auf. Und dann sagst du, aber ich habe eine Haftpflichtversicherung. Mit solchen Motiven habe ich solche Versicherungen abgeschlossen. Und keine Angst, ich habe bis heute eine Haftpflichtversicherung. Nun, ist sowas jemals passiert? Nein. Und weißt du, was das Verrückte ist? Es gibt gar keine Lederbälle mehr. Sie sind alle aus Plastik. Sie sehen noch so aus wie Leder. Und weißt du was? Wir haben inzwischen in Deutschland mindestens Zweifachverglasung, an manchen Orten sogar Dreifachverglasung. Das heißt, du kannst das Ding so oft gegen die Scheibe kloppen, wie du willst. Das geht gar nicht mehr kaputt. Aber falls doch, bin ich versichert. Kein Mensch weiß mehr, wer Norbert Blüm ist, aber ich weiß, er hat mal gesagt, die Rente ist sicher. Das will ich hören, das beruhigt mich. Ich hasse Risiko. Ich will das safe haben. Ich will meine Rente safe haben. Ich möchte eine Zusatzversicherung haben. Ich will das safe haben. Ich bin nicht mal als Jugendlicher. Damals hatten alle einen Mofa, heute hatten wir das nicht. Und dann haben wir das Ding ein bisschen getrimmt, die Hände aufgelegt und dann fuhr das Ding einfach schneller. Dann bin ich zum Glauben gekommen, dann habe ich nicht mehr die Hände aufgelegt. Dann fuhr es wieder langsamer, wie auch immer. Ich habe mich nicht mal in die Kurve gelegt, Sicherheit. Meine Buddies hatten alle Probleme mit der Staatsanwaltschaft, Anzeige erwischt worden, ich nie. Ich fuhr immer hinten rum, die Schleichwege. Nie erwischt worden. Sicherheit. Und soll ich dir was sagen? Ich habe keine Aktien. Weil Aktien sind mir zu unsicher. Ich habe ein Sparkonto. Und weißt du, was das Verrückte ist? Wir stehen davor, Negativzinsen zu haben. Es ist eigentlich dumm, ein Sparkonto zu haben. Aber das Gefühl ist, mein gespartes Geld ist sicher und Aktien sind unsicher. Versteht mich irgendjemand hier? Okay, danke. Danke. Ich will es safe. Und jetzt komme ich mit diesem Mindset in das Reich Gottes. Und verstehst du, Sicherheit ist nicht das größte Ziel von Jüngerschaft. Sondern Glauben und Vertrauen ist das Ziel von Jüngerschaft. Neben anderen Zielen. Aber das ist eines der Hauptziele. Und jetzt bringt mein Jesus mich dauernd in Situationen rein, die mich an den Rand bringen, wo ich nicht mehr safe bin. Hast du dich schon mal gefragt, warum du manchmal so viele Herausforderungen und Probleme in deinem Leben hast? Weil du kommst nur noch durch Vertrauen raus und du hast keine Sicherheit. Sehe das nicht als Strafe Gottes und schon wieder eine Anfechtung und schon wieder und was, bin ich immer noch nicht fertig, sondern Gott bringt uns immer wieder an Punkte in unserem Leben, da kommen wir von alleine nicht raus. Was uns jetzt hilft, ist nicht unser Wissen, unser Aussehen, unsere Intelligenz, unsere Bildung. Ich komme aus der Nummer nicht raus. Ich brauche Gott. Und das, was Gott will, ist, er will nicht, dass es dir schlecht geht, dass das darfst du gar nicht im Kopf haben, sondern er will, dass du in diesen Situationen lernst, zu vertrauen, zu glauben. Das ist sein Mindset. Er will, dass es dir gut geht, aber wenn es dir immer gut geht und du nie herausgefordert bist, geht es dir nur menschlich gut und nicht geistlich gut. geistlich gut geht es dir, wenn du Situationen umdrehen kannst, wo Finsternis ist und dann kommt Licht rein, wo Hoffnungslosigkeit ist und dann kommt Hoffnung rein, wo Chaos ist, da kommt Ordnung rein. Und wie kann Licht irgendwo reinkommen, wenn es keine Dunkelheit gibt? Wie kann Ordnung irgendwo reinkommen, wenn es kein Chaos gibt? Du brauchst immer eine schlechte Situation, wo du herausgefordert bist, zu glauben und zu vertrauen. Gott fordert uns heraus, bringt uns in Umstände, schüttelt uns, weil Glauben ist ihm wichtiger als unsere Komfortzone. Und glaub mir, wir Deutschen sind besessen von unserer Komfortzone. Allein Stichwörter, ich würde jetzt so gerne auf meinem Sofa liegen, drückt aus völlige Passivität. Ich liege auf meinem Sofa, habe wahrscheinlich den Fernseher an, er macht was für mich und ich liege auf meinem Sofa. Und du darfst gerne auf deinem Sofa liegen, aber glaub mir, Gott hat eine größere Vision für dein Leben, als dass du auf dem Sofa liegst. Definitiv. So, und jetzt gehen wir nochmal wieder zurück ins Boot. Also, was haben jetzt wohl die anderen 11 gemacht? Ich meine, in dem Deal ist es ja ganz einfach. Einer war auf dem Wasser und die anderen 11 waren im Boot. Und soll ich dir was sagen? Mein Naturell ist es, ich bin im Boot. Weißt du, was das Gute ist am Boot? Du bist sicher. Schaukelt ein bisschen, aber du bist sicher. Weißt du, was das Gute ist? Die anderen, die gerade auf Glaubensrisiko gehen, die sind auf dem Wasser. Und weißt du, was ich liebe? Das ist auch übrigens eine Mentalität von uns Deutschen. Ich liebe es zu kommentieren. Keine Ahnung zu haben, aber einfach mal mitreden. Das wird mir in der Schule beigebracht. Und grundsätzlich kritisch zu denken. Kritisch zu denken. Alles hinterfragen. Hat ja auch manchmal Vorteile. Das hat auch Nachteile. Und jetzt habe ich so den natürlichen Drang, meine Kommentare über Petrus zu posten. Einfach mal so Gedanken weiterzugeben. Sag mal, ich glaube, Jungs, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe das Gefühl, der will nur Aufmerksamkeit, der Petrus. Ehrlich, jetzt guck mal, wir sitzen hier alle im Boot und Jesus hat auch nicht gesagt, hey, das 11. Gebot ist, alle laufen auf dem Wasser. Nee. Ich finde, das kann man auch anders sehen. Und ich glaube, der will nur Aufmerksamkeit. Deswegen rennt er da im Wasser rum, weil er denkt, ja, er wäre was Besonderes. Aber er ist auch nur Petrus, hat auch nur seine Schwiegermutter und die ist auch manchmal krank. Und die anderen sagen, ja, ich finde ich auch. Also weißt du noch, letztens mit Petrus, als er Jesus diesen blöden Rat gegeben hat, ich meine, er hat es fast versaut. Ich meine, und jetzt meint er, er ist was Besonderes, weil er auf dem Wasser rumläuft und dann säuft er doch ab. Versteht irgendjemand, was ich meine? Ich bin da richtig gut drin. Ich kann das. Manchmal rede ich mit keinem darüber, aber in Gedanken. Kennt ihr das? Manchmal führe ich ganze Gesprächsinhalte durch mit Leuten, die gar nicht da sind, wo ich mich vor Dinge rechtfertige, die ich gar nicht getan habe. Bis der Heilige Geist sagt, hallo, was machst du da? Ich argumentiere mit jemandem. Ja, aber den gibt's gar nicht, mit dem du argumentierst. Ja, aber es könnte ihn geben. Aber der hat gar nichts gesagt. Ja, aber falls er was gesagt hätte, habe ich mir schon überlegt, was ich sagen würde. Also lauter Dinge, die zu nichts Nütze sind. Dinge, die die Welt nicht braucht. Wo kann ich noch gut kommentieren? Also ich bin ja leidenschaftlicher Fußballfan. Übrigens, die meisten Nicht-Christen lieben Fußball. Du solltest also vorsichtig sein. Falls ein Nicht-Christ sich hier verirrt, dann denkt er, ach so, das sind Christen, die finden Sport blöd. Also sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Ich liebe Fußball. Nicht mehr als Jesus, aber das ist meine Welt. Und ich muss aus meiner, ich kann nicht sagen, neulich, als wir beim Häkeln zusammensaßen, da dachte ich auch noch, so ist der Heiland, weißt du, er webt uns alle so ineinander. Ich muss ja aus meiner Welt erzählen. So, meine Frau hat eine andere Welt, ich habe diese Welt. Und bei mir geht das schon los bei der Aufstellung. Ist ja bald wieder WM. Denke ich, ach nee, wie kann er den Blinden da überhaupt in seiner Mannschaft lassen? Das ist ja nicht wahr, das ist ja nicht wahr. Also ich würde ganz andere Leute aufstellen. Und dann so 80. Minute, die sind wirklich platt. Die sind vielleicht schon 10, 12 Kilometer gelaufen. Die sind wirklich platt. Und aber ich bin ja nicht platt. Aber die sind platt. Und dann denke ich, meine Güte, beweg dich, du wirst dafür bezahlt. Und dann greife ich zu meinen Chips und streichel mir über meinen Bauchansatz und denke, meine Güte, du Loser. Und wenn ich zum Arzt muss in die 3. Etage, drücke ich natürlich am Fahrstuhlknopf. Sag, du beweg dich, meine Güte. Und das ist ein Klassiker, den habe ich seit meiner Kindheit. Der Stürmer geht auf das Tor zu und er trifft daneben. Und ich sage, den hätte ja meine Oma noch gemacht. Nein, meine Oma hätte ihn nicht gemacht, weil die kommt aus Ostpreußen. Für sie war Fußball Sünde. Und die hielt auch sonst nicht viel von Sport. Und ich habe das regelmäßig, dass ich nach so einem Fußballspiel denke, ah, Jesus, das wollte ich doch gar nicht sagen. Das tut mir leid. Aber ich bin gut da drin zu kommentieren. Jetzt wirst du sagen, ja, Gott sei Dank mache ich keinen Fußball, ich kommentiere sowas nicht. Ja, aber du kommentierst was anderes. Und mir geht das eigentlich überall so. Ich hab zu allem eine Meinung, ob man das so machen könnte oder auch nicht, sollte oder nicht. Und ich kann zu allem was sagen. Ich kann zu jeder kleinen Gruppe meiner Kirche was sagen. Ich kann zur Jugend was sagen. Ich kann zu den Senioren was sagen. Ich kann zu meinem Gemeindebund was sagen. Ich kann zu jedem Pastor was sagen. Ich weiß es irgendwie grundsätzlich ein bisschen besser als die anderen. Aber ich sitze ja im Boot. Ich bin ganz safe. Ich kann dir sagen, wie man eine Riesenkirche leitet, wie man eine kleine Kirche leitet. Ich kann dir sagen, wie man es macht, wie man es nicht macht. Ich sitze im Boot. Aber weißt du was? Der Einzige, der Jesus wirklich brauchte, war der, der auf dem Wasser gelaufen ist. Und die Frage ist, dass da, wo du kommentierst, bist du im Boot und weißt es einfach besser? Oder bist du auf dem Wasser und du weißt, wenn Jesus nicht eingreift, dann habe ich ein Problem. Und du bist ja nicht auf dem Wasser, weil du das selber gesagt hast, sondern du bist auf dem Wasser, das ist ganz wichtig, weil du Gott gehört hast. Weil Jesus sagte, komm, wenn du jetzt sagst, ja, das mache ich jetzt genauso wie Petrus, copy-paste, dann gehst du unter. Du darfst Sachen nur machen, wenn Gott es dir gesagt hat. So, und jetzt passiert Folgendes. Jesus fordert dich heraus. Ist egal, wo du bist. Weißt du, für dich ist auf dem Wasser laufen vielleicht etwas anderes als für mich. Ich habe andere Herausforderungen. Bei manchen Sachen, die für mich auf dem Wasser laufen bedeuten, würdest du vielleicht lachen und sagen, meine Güte, Kinderkram, das da. Easy going. Bei manchen Sachen, die für dich eine Herausforderung sind, da würde ich vielleicht lachen und sagen, mein, stell dich nicht so an. Weißt du, jeder hat ja unterschiedliche Herausforderungen. Aber wir alle sind dazu da, um einander zu supporten, nicht auf das Wasser zu blicken, sondern auf Jesus. Und was ist, wenn du es mal verbockst? Das ist das Gute. Jesus lässt Wasserläufer nicht absaufen, sondern er greift zu. Er lässt sie nicht ertrinken. Du bist safe bei Jesus. Du wirst vielleicht nass, aber du wirst nicht ertrinken. Gott ist gut. Gott bleibt auch gut und er wird das nicht verändern. Was ist dein Wasser? Ein Wasser für mich und meine Frau ist, was Gott uns herausgefordert hat, 20% unseres Einkommens zu verschenken. Das ist unsere Herausforderung. Ich sage nicht, dass das deine ist. Denkt an Copy-Paste. Unsere Challenge. Und die Einleitung für uns, für mich, war so, dass ich das Empfinden hatte, dass Jesus sagte, Friedhelm, 10% sind für die, die mich noch nicht wirklich kennen, die meine Treue und meine Versorgung noch nicht erlebt haben, die unterwegs sind, die starten mit Glauben. Du kennst mich seit 30 Jahren. Du weißt, dass ich treu bin. Du weißt, was der Mensch sät, wird er ernten. Du weißt, dass ich dich nicht verlassen noch versäumen werde. Du hast so viel Zeugnis in deinem Leben erlebt, wo ich dich gesegnet habe, wo ich eingegriffen habe. Das ist jetzt nicht mehr deine Spielfläche. Und dann schluckst du erstmal und stellst fest, wie gesetzlich man sein kann. Ich gebe einen Zehnten, das steht in der Bibel. Ja, das ist basic. Und darunter sollten wir nicht fliegen. Und unsere Herausforderung, unsere, ich sage nicht, dass du das machen musst. Unsere Und weißt du was? Seitdem schreibe ich mir alles auf, was ich gebe. Das habe ich sonst nicht gemacht. Einfach, weil ich gucken will, sag mal, wo lande ich denn? Und ich nehme das, was ich sowieso gebe. Und ich habe ein einfaches Ranking. Meine Kirche. Mission. Ich will, dass es weniger Armut gibt auf dieser Welt. Und ich will, dass mehr Gemeinden gepflanzt werden auf dieser Welt. Das ist so mein Ranking. So von Bildung, Gemeindegründung, meine Gemeinde, Missionare und so weiter und so fort. Feste Ausgaben plus, was sagt mir der Heilige Geist zwischendurch? Und manchmal denke ich überhaupt nicht darüber nach und er sagt, Junge, Attacke. Ich denke, oh, ich hab da ja schon so viel. Aber das sagt mir kein Mensch, versteht mir? Und da bin ich übrigens total resistent geworden. Wenn jemand mir stundenlang erzählt, was ich alles geben müsste, was total gut ist, das bewegt mich nicht mehr, weil ich weiß, ich mache das, was Gott von mir will. Ich mache das, was Gott. Ich bin total relaxed, weil. Und manchmal will er etwas, das ist verrückt, und manchmal ist es ganz chillig. So, netto bin ich bei 20%, brutto weiß ich nicht, bei 18 oder wie auch immer. Ich verfolge das, ich will dahin. Und soll ich dir was sagen? Mir geht's besser als je zuvor. Wir haben 3 Autos verschenkt. Und wir haben 4 bekommen. Ich kann machen, was ich will. Ich kann Gott nicht schlagen. Er ist immer besser als ich. Er gibt nicht immer in der Währung zurück, in der ich gebe. Also ich gebe in Euro. Manchmal gibt er eine Währung zurück, dass das Auto nie kaputt geht. Das läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Manchmal gibt er eine Währung zurück, dass jemand für mich was repariert und ich muss nicht groß was zahlen. Manchmal gibt er eine Währung zurück, dass ich einen günstigen Urlaub kriege. Und ich denke, das ist ja unglaublich, wie kann man so günstig Urlaub machen? Aber eins habe ich festgestellt, er gibt immer zurück. Aber ich gebe nicht, damit ich was kriege, sondern ich gebe, weil ich mein Herz frei machen will, dass ich nicht von Dingen abhängig bin, sondern dass ich von Jesus abhängig bin. Vielleicht ist für dich auf dem Wasser gehen, endlich mal dich zu outen in deiner Klasse, dass du zu Jesus gehörst. Vielleicht ist für dich auf dem Wasser gehen, deinen Nachbarn mal zum Kaffee einzuladen. Vielleicht ist für dich auf dem Wasser gehen, einen Alpha-Kurs zu starten. Vielleicht ist für dich auf dem Wasser gehen, Verantwortung in deiner Schule zu übernehmen. Vielleicht ist für dich auf dem Wasser gehen, Prioritäten zu setzen. Vielleicht ist für dich auf dem Wasser gehen, ein Patenkind zu sponsern. Vielleicht ist für dich der 10. auf dem Wasser gehen. Vielleicht sollst du ein Kind adoptieren. Das ist für dich auf dem Wasser gehen, weil du weißt nicht, was da passiert. Ich weiß es nicht. Es geht auch nicht darum, ob es klein oder ob es groß ist. Entscheidend ist, wenn Gott dich herausfordert und du hast Gott gehört, und das darfst du prüfen, du darfst mit deinen Leitern darüber reden, mit der Bibel sowieso. Du darfst das prüfen. Wer glaubt, muss sich nicht beeilen. Aber wie viel Wunder Gottes sind wohl in diesem Raum heute Morgen verborgen? Ich stelle immer wieder fest, Gott redet zu seinen Leuten und ganz oft verpassen wir es. Und ich schließe mit dem Gedanken, was bedeutet das wohl für uns als Gemeinde? Ich meine, wenn die Einzelnen auf dem Wasser laufen, dann möchte ja Gott, dass wir auch als Gemeinde auf dem Wasser laufen. Und ich komme von meiner geistlichen Prägung her aus der Glaubensbewegung. Und ich habe festgestellt, ich kann meinen Glauben für alles Mögliche einsetzen und das ist gut. Das ist richtig gut für Versorgung, für Finanzen, für meine Emotionen. Faith comes by hearing and hearing the word of God. So, ich höre das Richtige und dann mache ich das zu eigen, lasse es in meinem Herzen arbeiten und dann spreche ich es aus. Nicht einfach wie ein Papagei, sondern weil der Glaube in mein Herz sinkt und dann nehme ich meine Worte und mache daraus ein Statement und sage es mir und meiner Seele und meinem Kopf und dem Feind, wem auch immer. Man kann Glauben einsetzen und vermehren. Heute setze ich am stärksten Glauben ein dafür, um das Reich Gottes zu expandieren. Was heißt das für euch als Gemeinde? Was ist euer Erbteil? Ich sag's mal ganz fies, ich feiere gleich wieder weg. Lieber aus dem Boot der Sicherheit in Limburg. Das ist safe, gutes Gebäude. Gemeinde steht. Iris, was sagtest du? Gott versorgt die Gemeinde. Ihr habt es geschafft, Leute. Awesome. Lieber aus dem Boot der Sicherheit in Limburg aussteigen und auf dem Wasser eine weitere Stadt anvisieren, um Jesus Christus dort hineinzubringen, als einfach sicher zu sein und zu sagen, ja, wir haben es. Also da geht jetzt nicht mehr schief. Wir haben genug Leute, wir haben eine Versorgung, wir haben tolle Räumlichkeiten. Es ist super. Aber wie wäre es, wenn ihr als Gemeinde mal wieder nass werden würdet? Sagt Jesus, wir sind unterwegs. Was hast du gesagt? Und weißt du, was ich feststelle? Ich muss immer Leuten gar nicht sagen, was er gesagt hat. Wenn sie genau darüber nachdenken, wissen sie genau, was er gesagt hat. Weil Glaube kommt nicht aus dem, was ich sage. Glaube kommt aus dem, was Gott sagt. Aber manchmal klingt das so verrückt. Oh nein, wenn Gott das gesagt hat, dann würde das für uns das und das und das bedeuten. Und meistens stimmt das. Genau das bedeutet das. Was hat Gott zu euch als Gemeinde gesagt? Kollektiv. Wo liegen Aufträge von Jesus, wo er sagt, kommt ihr Limburger. Und wir sitzen im Boot und denken, ob das wohl Jesus ist? Lass uns mal lieber nochmal darüber nachdenken. Nachdenken ist immer gut. Planen ist immer gut. Aber weißt du was, manchmal muss man einfach verrückt sein und sagen, das ist mir ganz egal, wenn Jesus das gesagt hat. Ich weiß nicht genau wie, aber lass uns schon mal loslaufen. Ich stelle fest, und mit dem Gedanken schließe ich, und ich lade euch schon mal ein, aufzustehen, und falls die Worshipper mögen, dann dürfen sie schon mal kommen. Ich stelle fest, dass ich bei den meisten Sachen oder bei vielen Sachen, wo ich auf dem Wasser gegangen bin, Sachen falsch gemacht habe. Aber dass Gott meinen Glauben belohnt hat. Gott ist nämlich nicht ein Perfektionist, er ist ein Herzenskenner und ein Herzenskündiger. Gott belohnt Glauben. Und manchmal machen wir Dinge nicht gut, aber wir glauben. Und Gott liebt Glauben, das ist seine Währung. Ich habe bei so vielen Gemeindegründungen mitgeholfen, weil Gott es gesagt hat. Und ich habe so viel falsch gemacht. Aber auf dem Weg hat Gott Gnade geschenkt und er hat es richtig gemacht. Manchmal ist Glauben wie, ich fahre schon mal los und dann fahre ich einen Umweg und der Heilige Geist ist wie so ein Navi-System. Und er sagt dir, hey, falsch abgebogen, aber du brauchst gar keine Angst haben, weil jetzt berechnet er die neue Route. Und dann fährst du einfach die neue Route, weil du kommst an, auch wenn du mal einen Umweg gefahren bist. Manchmal glauben wir dem Navi mehr als dem Heiligen Geist. Ich will dir was sagen. Du kommst an, auch wenn du mal einen Umweg gefahren bist, wenn du der Stimme vertraust aus diesem Gerät. Du kommst an, auch wenn du mal einen Umweg gefahren bist, wenn du der Stimme des Heiligen Geistes vertraust. Du kommst an. Aber es ist viel schwieriger, nie loszufahren, weil wenn du stehst, kann dich keiner führen, dann kann dich keiner leiten, dann kann dich keiner auf dem rechten Weg zurückbringen. Gott liebt Glauben. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, boah, hier, das mit Jesus und so, ich war schon mal hier, ich war schon mal öfter hier, vielleicht hast du auch irgendwie deine Beziehung zu Jesus verloren. Könnt ihr mir das beweisen? Könnt ihr mir das erklären? Und man mag ja auch unter Christen manchmal nicht ehrlich sein, wenn man sagt, ah, ich weiß nicht, ob das so alles stimmt und Zweifel und überhaupt und das kommt ja auch nicht gut. Aber Gott kennt ja unser Herz und er kann da ganz gut mit um. Aber eins kann ich dir verraten, wenn du zum Glauben an Jesus Christus kommst, also wir benutzen so Begriffe wie sein Leben Jesus geben, eine Entscheidung treffen, sich Gott hinwenden, umkehren. Also alles Begriffe, die Folgendes sagen, ich lege mein Leben in Gottes Hand. Es gibt etwas da drin, das kannst nur du machen. Das können wir erklären. Aber am Ende des Tages ist es genauso, wie Petrus, der aus dem Boot aussteigen musste. Jesus war da draußen, er war nicht im Boot und er musste einfach im Glauben einen Schritt auf ihn zugehen. Der wusste noch nicht, dass Jesus ihn retten wird. Der wusste noch nicht, ob er nass wird. Er musste einmal loslassen und dieses Loslassen ist ein Gefühl des Vakuums. Aber ich kann dir eins sagen, Ich kenne keinen, der das bereut hat, der losgelassen hat und der gesagt hat, ich lasse mich auf Jesus Christus ein. Das Dumme ist, ich kann es nicht für dich machen. Kein anderer kann es für dich machen. Du musst so einen Schritt gehen. Und ich will diesen Gottesdienst nicht beenden, bevor ich nicht zwei Fragen stelle. Die erste Frage ist, bist du schon mal bewusst auf Jesus Christus diesen Schritt zugegangen? Nicht im Sinne von, ob du das glaubst, ob du in der Kirche aufgewachsen bist, deine Eltern das glauben oder ob du jeden Sonntag kommst oder nicht, sondern bist du diesen bewussten Schritt auf Jesus zugegangen? Vielleicht bist du ihn mal auf ihn zugegangen und dann hast du dich wieder in dein Boot verkrümelt und gehst nicht mehr die Wege des Herrn, nur noch vom Kopf her, aber du bist gar nicht mehr entschieden. Ist mir ganz egal, ob du neu dich festlegen musst oder ob du das erste Mal machst. Es ist immer das Gleiche. Du musst einen Schritt auf Jesus zugehen, aber ich kann dir eins versprechen, er wird dich auffangen und er kommt dir entgegen. So sicher, wie dass wir diesen Gottesdienst heute noch beenden. Und ich möchte einfach fragen, und ich lade euch ein, einfach mal 60 Sekunden die Augen zu schließen. Ich möchte einfach fragen, gibt es jemanden hier, der sagt, Pastor, ich möchte heute das erste Mal in meinem Leben oder wiederum ganz bewusst, weil ich das unterwegs irgendwie verloren habe, warum auch immer, ich möchte einen Schritt auf Jesus zugehen und ich möchte mein Leben Jesus Christus anvertrauen. Mein Herz klopft, ich bin nervös, was muss ich tun? Geh einfach einen Schritt auf ihn zu. Und wenn du das möchtest, dann würde ich dich gerne in mein Gebet einschließen. Dann lade ich dich ein, während alle Augen geschlossen sind, wenn du sagst, ich will diesen Schritt heute auf Jesus zugehen, einfach da, wo du bist, einmal ganz kurz deine rechte Hand zu heben. Dankeschön, Dankeschön. Das ist großartig. Es gibt noch eine Person hier. Du bist ein Tacken jünger und du überlegst, ganz konkret hänge ich eigentlich den Glauben an Nagel. Dich stören manche Dinge verstehst du auch nicht, manche Dinge findest du komisch, zu Recht oder zu Unrecht, aber du überlegst wirklich, hänge ich meinen Glauben, diesen aktiven Glauben an den Nagel. Das bewegt dich seit Wochen und das treibt dich um. Und Gott möchte dir heute Morgen sagen, er braucht dich. Er will dich. Er liebt dich. Er kann ohne dich, aber er will nicht ohne dich. Er mag dich total. Er ist auch nicht böse auf dich, sondern will dir heute Morgen einfach ein Zeichen seiner Liebe geben und sagen, hey, ich sehe dich, ich liebe dich und ich möchte dich ermutigen, halte fest, weil es wird eine große Belohnung haben. Halte fest. So, ich möchte dir das zusprechen. Halte fest. Lass nicht los. Lass nicht los. Bleib dran. Halte fest. Halte fest. Und all die Leute, die ihre Hand gehoben haben, die heute bewusst einen Schritt auf Jesus zugegangen sind, die dürfen einfach nach dem Gottesdienst oder gleich mal noch ein Lied singen. Ich vergesse so leicht Sachen. Pastor Bernd hat mir das gesagt. Die müssen auf jeden Fall dahin kommen. Da sind drei großartige Leute. Und diese Leute würden gerne Folgendes machen. Die würden gerne nochmal mit euch reden, mit euch beten, weil das ist ungefähr so. Der Same ist gefallen. Und er muss jetzt Frucht bringen. Und du bist der Ackerboden. Und was die machen ist, die drücken den ein bisschen rein, machen ein bisschen Wasser drauf. Und dann läuft das besser. Glaub mir das. Das ist was Gutes. Lande einfach bei denen. Geh nicht raus, ohne dass die nicht noch für dich gebetet haben, dich gesegnet haben. Und als letzten Schritt, glaube ich, während ich geredet habe, hat der Heilige Geist zu dir gesprochen. Wir haben ja Pfingsten. Der Heilige Geist hat zu dir gesprochen. Aber nicht akustisch im Sinne von, hallo, sondern du hast, während ich geredet habe, Situationen in deinem Leben gesehen, innere Bilder, die vor dir aufgetaucht sind, wo du dachtest, ja, das stimmt, da hat Gott gesagt, lauf auf dem Wasser. Und ich hab's nicht gemacht. Und keiner von uns macht das immer. Glaub mir, keiner macht das immer. Aber wenn wir das immer öfter machen würden, das tun, was Jesus sagt, dann würden wir unsere Welt ein bisschen verbessern. Du hast so Situationen gesehen, wo Gott dich aufgerufen hat. Und manche Sachen sind erledigt, aber manche Sachen sind noch umsetzbar. Und ich möchte jetzt im Glauben einen Segen aussprechen über alle Leute, die sagen, ich will auf dem Wasser laufen, wenn der Herr zu mir spricht. Ich will das umsetzen. Und ich will diesmal nicht im Boot sitzen bleiben. Keine Schuld, keine Verdammnis. Bekenn das dem Herrn. Ist gut, du kriegst, glaub mir, du kriegst neue Chancen. Ganz sicher, wir leben im Glauben. Aber wenn Gott da zu dir gesprochen hat, dann streck doch einfach mal deine Hände Gott entgegen und ich möchte dich im Namen Jesus segnen. Vater, ich danke dir für diese großartigen Menschen in dieser Kirche. Ich danke dir für ihre offenen Herzen und ich danke dir für die großartige Bereitschaft, Jesus, dich zu hören und auf dein Wort hin, in deinem Namen, auf dem Wasser zu laufen. Und im Namen Jesus segne ich euch und ich spreche euch zu, seid stark und mutig. Ich spreche euch zu, dass Glaube ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Glaube ist, obwohl du Angst hast, dass du losläufst. Und ich spreche euch das zu, dass ihr das tun könnt, was Jesus möchte, manchmal mit Furcht und Zittern, aber ich spreche euch das zu. Ihr könnt es und das Wasser wird halten und Jesus wird euch retten. Im Namen Jesus verändere deine Welt, verändere deine Familie, verändere deinen Arbeitsplatz, verändere deine Uni, verändere dein Leben. Im Namen Jesus, ich spreche dir zu, sei stark und mutig, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du hingehst. Seid gesegnet, ihr Wasserläufer, im Namen Jesus. Amen. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.